Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu einer Sendung, die nach dem Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz, bei schriftlichen Hochschulprüfungen fragt. Wir bewegen uns da zwischen gewünschter Unterstützung und verbotener Täuschung. Tools der künstlichen Intelligenz drängen auch in den Hochschulbereich vor, sind dort längst angekommen. Das birgt wie überall Chancen und Risiken. Gerade bei schriftlichen Prüfungsleistungen wirft die Verwendung von Textgeneratoren Fragen auf. Prüfungsordnungen müssen selbst auf den Prüfstand. Es geht um die Verwendung von denjenigen Chatbots, die auf künstlicher Intelligenz basieren und da ja nicht nur Konversationen simulieren, sondern immer besser die Intention des Nutzers erkennen und dazulernen. Gar zwischen den Zeilen lesen können. Ist Ihr Gebrauch für Semesteraufgaben und bei Referaten legitim? Einige Hochschulen verbieten KI pauschal, während andere verantwortlichen Umgang fordern und bereits fördern. KI in Hochschulprüfungen zwischen Unterstützung und Täuschung. Unser Thema: gerne mit Ihren Ansichten, Erfahrungen und vor allem Fragen. Unter der 00800, da hören Sie schon einen der Gäste, live in Berlin, stelle ich gleich vor, aber ich sage erst nochmal die Nummer durch. Unter der 00800 4464 4464 können Sie sich gerne einschalten oder per Mail und dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer. campus@deutschlandfunk.de. Also diese Gäste machen mit, alle sind sie zugeschaltet. Professor Dr. Deborah Weber-Wulff, sie ist Informatikerin und Plagiatsexpertin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Zugeschaltet aus unserem Studio in Berlin. Willkommen, Frau Weber-Wulff.
Herzlichen Dank.
Professor Dr. Christian Birnbaum, Rechtsanwalt in Siegburg, als Fachanwalt für Verwaltungsrecht dabei, spezialisiert auf Prüfungsrecht. Hallo, Herr Birnbaum.
Hallo, Herr Hubert.
Sie vertreten Prüflinge und sind auch Berater von Hochschulen und sitzen zum Beispiel im Prüfungsausschuss der Fresenius Hochschule. Und wir erreichen Sie gerade auf Mallorca. Dritter in der Runde? Ja, Dritter in der Runde, Jens Tobor, Organisationssoziologe und Projektmanager, Hochschulforum Digitalisierung am Gemeinnützigen Zentrum für Hochschulentwicklung Bielefeld, das maßgeblich von der Bertelsmann Stiftung finanziert wird. Wir erreichen Sie in Hövelhof bei Paderborn. Hallo, Herr Tobor.
Ja, hallo, schönen guten Tag in die Runde.
Mit dabei sind Sie insbesondere als Mitautor des Diskussionspapiers Vision einer neuen Prüfungskultur, erstellt fürs Hochschulforum Digitalisierung beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Erste Frage an Sie, Frau Weber-Wulff, als deutsch-amerikanische Informatikerin. Wir müssen uns ja erstmal einen Vorstellungsraum erarbeiten. Was ist denn alles möglich mit Chatbots und Co. bei der Erstellung schriftlicher Prüfungsleistungen inzwischen?
Naja, es gibt nicht einfach die KI. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Werkzeugen, die teilweise nutzbar sind, zum Beispiel ein Spelling-Checker, wo die richtige Rechtschreibung überprüft wird. Das ist eigentlich erlaubt. Aber wo ist denn genau die Grenze? Und das ist das, was wir jetzt tatsächlich ausloten müssen, ob es so weit geht, dass man tatsächlich einen komplett von einem Chatbot erstellten Text als eigenes ausgeben kann.
Sie kommen von der Plagiatsforschung, sind nach wie vor sehr aktiv auf Vroniplag. Ja, Plagiate aufspüren in Doktorarbeiten beispielsweise, diese klassische Nachweisarbeit von Täuschungshandlungen, die gibt es nach wie vor oder sind diese jetzt gerade so ein bisschen out und verdrängt durch KI?
Die sind nicht out und verdrängt, also Plagiate gibt es nach wie vor. Nur Plagiate kann man einfach nachweisen. Man kann eine Gegenüberstellung machen. Rechts gibt es die Quelle, links die Arbeit und man kann genau sehen, oh, die Texte sind identisch. Aber bei einem KI-generierten Text ist das nicht möglich. Es ist nicht möglich, genau nachzuweisen, dass ein Text aus einem KI-Tool generiert worden ist.
Jens Tobor als Mitautor des Diskussionspapiers Vision einer neuen Prüfungskultur. Dann den Einsatz von KI lieber mal schnell verbieten, wie es derzeit ja einige Hochschulen tun. Das ist wohl dann doch auch nicht Ihr Rat, oder?
Nee, das ist sicherlich nicht unser Rat. Wir sehen da natürlich eher eine chancenbetonte Seite, die KI-Tool als unterstützendes Mittel auch in schriftlichen Prüfungen in Teilen anwenden zu können. Das heißt, wenn wir jetzt aber auch auf diese Debatte zu Prüfung und Täuschung schauen, was nicht erst seit Fernprüfungen und während Corona und jetzt wieder passiert ist, dass das Thema Verdacht und Täuschung zeigt, dass vor allem über Studierende geredet wird, nicht mit ihnen, inwiefern diese Verdachtsperspektive aber die einzige ist, über die wir hier reden sollten. Das lässt sich hier vielleicht auch nochmal diskutieren. Es klingt immer sehr danach, den Status quo erhalten zu wollen und weniger die Suche nach Alternativen anzustreben, wie eigentlich mit der Omnipräsenz generativer KI-Tools jetzt auch umgegangen werden soll.
Christian Birnbaum in unserer ersten Fragerunde, der Jurist in unserer Runde, promoviert haben Sie über die Leichtfertigkeit, einem Phänomen im Strafrecht zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz. Hier geht es jetzt um die Nutzung von KI zum Beispiel für die Erstellung der Bachelorarbeit. Was sagen Sie denn jetzt als Jurist zum Unrechtsbewusstsein der Examenskandidaten?
Das Thema Täuschung ist ja sowieso ziemlich gefördert in den letzten Jahren, gerade durch Corona, jetzt gerade durch die Plagiatsdiskussion, gerade durch die Online-Prüfung Open Book und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass das Unrechtsbewusstsein nicht besonders ausgeprägt ist. Also oft habe ich den Eindruck, dass die Leute das als selbstverständlich ansehen. Das machen alle. Man bedient sich an irgendwelchen anderen Texten. Man bedient sich an den Werkzeugen, die eben zur Verfügung stehen. Und nicht selten erlebt man, dass die Leute überrascht sind, dass das nicht erlaubt ist, was sie gemacht haben.
Wir reden heute in einer Sendung, nachdem gestern in Brüssel wesentliche Teile des AI-Acts beschlossen wurden in der EU, wird es eine Kennzeichnungspflicht geben für Texte, Töne, Bilder, die von KI erzeugt wurden. Und wir reden jetzt über KI in Hochschulprüfungen, Zwischenunterstützung und Täuschung und geben auch gerne mit Ihren Fragen. Sie können uns gerne anrufen unter der 00800 4464 4464. Oder per E-Mail erreichen, dann an campus@deutschlandfunk.de. Was da alles geht, das führt zu Konsequenzen. KI verbieten, denn das fehlt ja, da fehlt die eigene Leistungserbringung, das ist das eine Extrem. Oder sich ganz was Neues ausdenken, so wie eine Universität in Tschechiens Hauptstadt Prag. Unsere Tschechien-Korrespondentin Marianne Allweis berichtet vom Ende der Bachelorarbeiten dort wegen KI.
Mit künstlicher Intelligenz kennt sich Jiří Hnilica von der Prager Wirtschaftsuniversität aus. Der Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre nutzt ChatGPT, um seine Texte sprachlich zu verbessern oder um Fallstudien für Prüfungen schreiben zu lassen. KI sei längst an den Hochschulen angekommen, meint der Professor, auch in Abschlussarbeiten. Wir haben schon früher darüber nachgedacht, das Bachelorstudium zu verändern. Aber mit dem Aufkommen dieser Sprachmodelle und ihren vielfältigen Möglichkeiten gibt es für uns noch einen Grund weniger, die Bachelorarbeit beizubehalten. Die KI war der Katalysator. Der neue BWL-Jahrgang ab Herbst 2024 wird also keine klassische Arbeit von 50 bis 60 Seiten mehr schreiben oder von einer KI schreiben lassen, was oft nicht zu erkennen sei. Fast ein Jahr lang hat die Lehrstuhlleitung kontrovers über diesen Schritt diskutiert und sich schließlich auf eine Alternative geeinigt. Wir schaffen die Bachelorarbeit nicht ersatzlos ab. Wir wollen etwas hinzufügen. Ein Bachelorprojekt. Dabei können alle ihren Weg wählen. Einen Auslandsaufenthalt, ein Unternehmenspraktikum oder eine Unternehmensgründung. Das bringt mehr Flexibilität, mehr Inhalt und mehr Zielorientierung. Dieses Projekt sollen die künftigen BWLer und BWLerinnen kurz schriftlich vorstellen, dann aber vor allem präsentieren und verteidigen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist dabei ausdrücklich erlaubt, soll aber gelernt und an- und zugegeben werden. Dazu gibt es jetzt schon Kurse. Ohne die langen Bachelorarbeiten sollen die Lehrkräfte außerdem mehr Zeit für die persönliche Betreuung haben. Für den Masterstudenten Nikita aus Belarus klingt das ziemlich gut.
During the bachelor studies.
Für ihren Bachelor suchen sich viele Studenten super einfache Themen aus. Zum Beispiel eine Auswertung einer Marketingkampagne von Pilsnerbier. Das ist so leicht, das kann ChatGPT locker handeln.
Which ChatGPT can handle.
Nikita hat seinen Bachelor in BWL über Kryptowährungen geschrieben. Das war anspruchsvoller, aber die Bezahlversion des Chatbots hat ihm Tabellen analysiert. Genannt hat er diese Erste-Hilfe nicht, erzählt er in einer Sitzecke im Fakultätsflur. Alle Wirtschaftsstudierenden hier nutzen KI, entweder nur zur Recherche oder auch zum Schreiben, auch Marketa und David. Wahrscheinlich ist es auch gerechter, die Bachelorarbeiten abzuschaffen. Kein System erkennt, wer KI genutzt hat und wer nicht. Daher eine logische Lösung. Ich denke, das ist ein guter Schachzug, weil wir alle wissen, dass es künstliche Intelligenz gibt und wir sie nutzen. Eine andere Form der Bachelorarbeit finde ich auf jeden Fall angemessener.
Der Bericht von Marianne Allweis. Ja, die Prager Wirtschaftsuni. Frage in die Runde, womöglich ein Vorbild für deutsche Hochschulen?
Ja.
Also,
ja, wir gehen mal davon aus, ich hatte mir erhofft, dass Frau Weber-Wulff vielleicht das mal ein bisschen aufklären kann, dass es keine Möglichkeiten gibt, mit automatischen Intelligenzsystemen automatische Intelligenzsysteme zu erkennen. Also es wäre ja in Ordnung, wenn man eine Software hätte, die zielsicher sagen kann, dieser Text wurde mit KI erstellt. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir uns lange unterhalten, was erlaubt und was verboten ist. Es wird ja nicht nachweisbar sein. Dann sind das ja rein dogmatische Diskussionen. Dann muss man auf einer anderen Ebene was machen. Da muss man an den Prüfungsformaten arbeiten. Es wird ja sowieso an diesen Formaten gearbeitet, Stichwort Portfolio-Prüfungen und solche Geschichten. Ich glaube, dass wir diese reinen wissenschaftlichen Ausarbeitungen in Zukunft nicht mehr belastbar fordern können, sondern es muss irgendwas Dialogisches dabei sein. Und das bedeutet vermutlich auch einen mehr Aufwand beim Prüfen.
Frau Weber-Wulff, was wissen Sie darüber, über den Big Brother KI überprüft KI?
Ja, das Problem ist, es gibt nicht eine einfache Entscheidung, KI oder kein KI, sondern es gibt wirklich einen ganzen Regenbogen an verschiedenen Arten, wie man verschiedene KI-Werkzeuge anwenden kann. Und das ist nicht möglich, das trennscharf zu entscheiden, und es wird auch nicht möglich, weil wenn es möglich wäre, könnte man dieses Ding benutzen, um einen Text zu generieren, was dann eben nicht erkannt wird als von einem KI stammend. Ich denke, wir müssen viel mehr sehen, dass durch dieser Regenbogen an Möglichkeiten, dass wir da was mitmachen können. Ein Kollege aus Vietnam hat eine AI Assessment Scale vorgeschlagen im Dezember, die im Moment sehr viel diskutiert wird, wo als Dozierende gibt man vor, soll kein KI überhaupt irgendwann mal benutzt werden? Dürfen Sie zwar das benutzen für Brainstorming oder Ideen zu generieren, aber nicht für den Endergebnis, weil die Endergebnis ist ja ein Text, mit dem wir kommunizieren. Oder man kann auch sagen, Sie können gerne KI-Systeme benutzen zu editieren, aber man muss auf jeden Fall die ursprüngliche Werk am Ende der Arbeit oder so als Anhang geben, damit als Dozent man sehen kann, wie viel ist tatsächlich umgeschrieben worden von einer KI und vielleicht auch falsch umgeschrieben worden. Und dann kann man auch sagen, hey, hier ist ein Ergebnis von einem KI, beurteil das, weil die KI-Systeme halluzinieren. Das heißt, es gibt immer wieder Unsinn, dass diese Dinge generieren, weil sie nichts anderes als stochastische Papageien sind. Sie würfeln und sind nicht intelligent. Deswegen ist der Begriff KI problematisch. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man sagt, hey Leute, benutzt alles, was es gibt da draußen. Mal gucken, was ihr daraus tatsächlich erstellen kann. Und innerhalb von diesem breiten Spektrum müssen wir schauen, wie wir eventuell halt neue Prüfungsformen definieren.
Herr Tobor, Mitautor des Diskussionspapiers Vision einer neuen Prüfungskultur. Ja, die Prager Wirtschaftsuni, das haben wir jetzt gehört. Jetzt die Idee der Skalierung. Was würden Sie da, in welche Richtung schlagen Sie sich? Abschied von der Bachelorarbeit, wie wir sie kennen, oder dann doch nicht?
Also erstmal finde ich sehr inspirierend, was wir da aus Prag gehört haben. Wie die auch sensibilisiert haben, heißt es eben nicht, dass an dieser Stelle nicht eben ein anderes Format tritt, was im Sinne dessen, was ein baldiger Absolvent, eine baldige Absolventin können muss, nicht viel Gewinnbringer ist. Sprich, das muss vom Ende her gedacht werden, was sind eigentlich die zentralen Kompetenzen, die ein Absolvent, die eine Absolventin haben muss, und wie hängt das dann auch mit der Wahl des Formats zusammen. Und wir können ja uns ja vorstellen, was in einer der Arbeitswelt, die zukünftig auch stark geprägt sein wird von ko-kreativen Prozessen zwischen Mensch und KI, eben auch KI-Anwendungskompetenzen und kritische Reflexionskompetenzen dem KI-Output gegenüber relevanter werden.
Ich möchte an
Kann
der
ich was sagen?
Ja, Herr Birnbaum.
Ich finde das ja super, Kompetenzen. Das hört sich auch ganz toll an. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Leute, und zwar die Studenten, jede Möglichkeit nutzen, die es gibt, um sich die Arbeit zu erleichtern und zu täuschen. Also man braucht da nicht auf Compliance zu setzen, sondern man braucht schon Mechanismen, um dem vorzubeugen, um das zu lokalisieren. Ansonsten entwertet man das gesamte System.
Also da möchte ich gerne einspringen und sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass alle Studierende täuschen wollen. Ja, es gibt welche. Und es mag sein, dass es in BWL ein bisschen mehr ist als in anderen Fächern. Aber es ist so, dass sie auch was lernen wollen. Und sie sollen auch an der Hochschule zum Beispiel lernen, eben diese Kommunikation. Wie erarbeitet man sich in ein Gebiet hinein? Wie sammelt man was? Wie bewertet man was? Wie stellt man das zusammen? Und Sie haben natürlich recht, diese kompetenzorientierte Prüfung ist vor allem in den Hochschulen, die so überbelegt sind mit so vielen Leuten und so wenig Zeit und so wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist schon ein Problem, das wir angucken sollten. Aber dennoch sollten wir tatsächlich schon gucken, was gibt es für andere Arten, sich zu überzeugen, dass die Studierenden tatsächlich das gelernt haben, was sie gelernt haben sollen.
Mit was wir da umgehen?
Ich bin total dafür. Ja. Ich bin total dafür. Und mein Vertrauen in die Redlichkeit von Studenten ist seit Corona und Open Book doch noch mal weniger geworden.
Na. Ich schalte mal an der Stelle als vierte Stimme ein. Patrick Peter, der uns erreicht hat unter der 008004464. Herr Peter, hallo. Können Sie aus studentischer Sicht was dazu sagen?
Ja, hallo. Guten Tag. Und zwar sehe ich das ehrlicherweise so, dass wir früher ja auch, sag ich mal, wo es noch keine Computer gab oder ähnliches, natürlich viel aus Büchern gelernt haben, viel handschriftlich geschrieben haben. Dann kamen irgendwann technische Hilfsmittel dazu, Computer und, sag ich mal, Google als großes Hilfsmittel. Und jetzt reden wir darüber, dass wir halt eine nächste Neuerung haben und KI als neue Unterstützung dazu kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass es einfach, dass man dieser Neuerung gegenüber aufgeschlossen sein sollte, dass man nicht immer denken sollte, dass jeder versucht zu täuschen, also wie gerade schon diskutiert wurde. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfach eine große Hilfe. Man muss natürlich Rahmenbedingungen schaffen, man muss klare Abgrenzungen schaffen, aber am Ende des Tages, glaube ich, können wir uns dieser Neuerung auch nicht entziehen. Und ja, man kann sie dämonisieren, aber auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man sie zu nutzen wissen und zu nutzen lernen. Das ist so mein Eindruck zu dem Thema.
Danke, Herr Peter. Herr Tober, was wollen Sie da anschließend zu sagen?
Ja, da kann ich einiges zu sagen. Und zwar finde ich, gehe ich da mit der Stoßrichtung mit. Wir haben ja auch Workshops im Vorfeld unseres Diskussionspapiers geführt. Nicht nur eben mit Lehrenden, nicht nur mit MitarbeiterInnen von Unterstützungseinrichtungen oder deren Hochschulmanagement, sondern eben auch mit einer erfreulichen Großzahl an Studierenden, die hier mal ihre Perspektive uns mitgeteilt haben. Und so Prüfungskultur ist schon lange ein Thema, was die Hochschulangehörigen eben auch interessiert und auch das Hochschulforum Digitalisierung umtreibt, nicht erst seit Corona, auch schon davor. Durch generative KI gewinnt das Thema aber nochmal weiter an Aufwind und das stellt irgendwie den Bedarf mal hinterfragen zu wollen, warum eigentlich wie geprüft wird, welche Überzeugungen und Praktiken, Verfahren stecken dahinter und warum sollte man jetzt nicht mit der Schablone generativer KI und das eben den produktiven Twist als Hilfsmittel begreifen, nicht auch zulassen in Prüfungsformaten.
Was ist denn das da für eine neue Generation eigentlich generell? Wir haben da ein neues Tool und die Bedienkompetenz scheint eindeutig auf Seiten der Studis höher zu sein als bei den Prüfern. Kann man das so sagen, Frau Weber-Wulff?
Nein. Entschuldigung. Ich habe das ja schon gesehen, dass Studierende von ChatGPT ein Abstrakt hat generieren lassen mit ganz vielen Literaturverweise, aber sie haben nicht mal die Mühe gemacht, diese Literaturverweise zu kontrollieren, weil sie waren samt und sonder alle erdacht, also ausgewürfelt von ChatGPT. Die haben nicht existiert, die hörten sich super an, aber waren nicht richtig. Und das ist ja eben auch die Sache dieser Kompetenz. Ja, man kann ein Wort in Google eingeben, man kann eine Frage stellen an ChatGPT. Und meine Studierenden haben mir berichtet, dass sie gerne ChatGPT benutzen, auch zum Erarbeiten von, zum Verstehen von Zusammenhängen, weil sie nochmal nachfragen können. In Google können sie nicht nachfragen, da können sie nur irgendwie anders angeben. Aber diese Vortäuschung von einem Dialog, das gefällt denen sehr gut und das möchten sie gerne auch tatsächlich machen.
Ja, lassen Sie uns doch ein bisschen Begriffe sammeln. Das ist ja doch wichtig. Ko-kreativer Prozess. Es ist ja doch eine Simulation nur von Konversation. Und wenn ich ChatGPT 3.5 so als Einstiegstool einfach mal nehme, diese Gratis-Variante, dann und sage, schreib mir mal eine Bachelorarbeit über die Geschichte der Streikbewegung oder sowas, dann sagt ChatGPT zu mir, Entschuldigung, aber ich kann keine kompletten Bachelorarbeiten verfassen. Ich kann Ihnen jedoch bei der Strukturierung, Recherche oder Klärung von Fragen zu diesem Thema behilflich sein. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und da geht dann dieser komische Dialog dann eben los. Also der Chatbot, der entschuldigt sich für Nichterbringung und nicht der Fragende muss sich rechtfertigen für seine Täuschungsabsicht. Und jetzt sammeln wir hier Antworten, ob man da jetzt die Finger von weglassen soll und da, oder wie kuratiert diese Art von Dialogen möglich sein sollen. Helfen Sie mir mal weiter als Jurist, Herr Professor Birnbaum.
Also ich glaube, es ist klar, dass wir an der KI nicht vorbeikommen. Ich glaube, es ist klar, dass wir nicht ausblenden können. Also keiner hat was dagegen, dass es diese Mechanismen gibt. Die Frage ist nur, wie man es einrahmt. Und diese Geschichte mit, ich mache ein Brainstorming mit KI, das finde ich erstmal völlig in Ordnung. Ich könnte auch mich mit jemandem unterhalten. Ich könnte mich auch mit einem Fachmann, mit einer Fachperson unterhalten, um mir Inspiration zu holen. Oder ich gehe in die Bibliothek und gucke in ein Buch, finde einen Aufsatz zu meinem Thema. Das ist ja nichts anderes, als wenn ich mir von KI dazu etwas erstellen lasse. Die Frage ist halt, wie weit wird dann dieser Text auch Bestandteil meiner wissenschaftlichen Ausarbeitung? War es eine Idee oder war es schon eine textliche Grundlage für das, was ich nachher abgebe? Ich weiß nicht, wie wir das in der Realwelt einfangen wollen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch, dass keiner sich die Mühe machen wird, nicht nur die Bachelorarbeit zu lesen, sondern auch noch den KI-Text zu lesen, auf dem die Bachelorarbeit beruht. Abgesehen davon, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass alle da mit redlich umgehen werden, aber das habe ich ja schon gesagt.
Sie hat, Frau Weber-Wulff, Sie sprachen ja auch, Sie können das gerne aufgreifen und vielleicht noch mitbedenken, diese Tendenz Richtung Skalierung, das Stichwort haben Sie auch gebracht. Was ist denn eigentlich bei kostenpflichtigen Tools dann anders? Und dann ist ja der Aspekt der Chancengleichheit bei Prüfungsleistungen auch noch mit zu bedenken.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die Chancengleichheiten. Lass mich erstmal nur kurz zurück zu das, was Herr Birnbaum gesagt hat. Wir haben das ja bereits, dieses Problem, und das ist das Ghostwriting-System. Man kauft eine Arbeit, wink, wink, und das soll nur als Inspiration für die eigene Arbeit sein und tatsächlich reichen Leute das ein. Also wir haben bereits das Problem, es wird nur nicht wahrgenommen.
Entschuldigung. Also von mir schon. Es ist nichts Neues. Es ist nur alles noch sehr viel einfacher geworden jetzt und sehr viel billiger.
Ja, einfacher und billiger, aber es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ich habe ein Beispiel, was ich für Vorträge benutze. Ich frage ChatGPT 3.5, gibt es gemeinsame Veröffentlichungen zwischen mir und einer Kollegin, Constanze Kurz, mit der ich oft was zusammen veröffentliche. Und ChatGPT 3.5 sagt, nee, mir ist nichts bekannt von den beiden. Die arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wenn man aber ChatGPT 4, die kostenpflichtige Version, fragt, dieses System hat nicht nur sein eigenes Modell, sondern kann auch googeln. Einfach googeln zwar nur, aber immerhin, das reicht. Ich bin ja die erste Hit, was man kriegt, weil mein Name einigermaßen eindeutig ist. Und da gibt es einen Link zu meiner Literaturliste und da kann man einfach schnell durchgucken und feststellen, oh ja, da habe ich schon sehr viel mit Constanze Kurz veröffentlicht. Und das zeigt, dass man durchaus unterschiedliche Antworten bekommt, je nachdem, ob man die kostenpflichtigen oder kostenlose Version benutzt. Deswegen wäre tatsächlich zu überlegen, ob die Hochschulen dann Lizenzen erwerben sollten, damit die Studierenden alle die Möglichkeit haben, ChatGPT-4 zu benutzen, die ganzen Plugins. Das ist dann die Frage, wo das aufhört. Weil es gibt ganz tolle Plugins, mit denen sie auch noch ein bisschen Mathematik machen kann und Texte zusammenfassen und also ganz viele tatsächlich nützliche und viele nicht nützliche Plugins, die es gibt. Also gerade diese Fragestellung der Chancengleichheit müssen wir, glaube ich, ein bisschen vertiefen in der Diskussion.
Und da kann gerne mitmachen Sebastian Eckert, uns angerufen unter der 0800 4464 4464. Willkommen in unserer Runde im Bildungsmagazin im Deutschlandfunk.
Ja, schönen guten Tag, hallo von mir auch. Genau, mein Name ist Sebastian Oliver Eck, ich studiere Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Und auch in unserer Hochschule wird schon seit langer Zeit, jetzt seit Aufkommen der ChatGPT diskutiert, was denn die Chancen und die Risiken sind von dieser neuen, von diesem neuen Tool, das uns jetzt zur Verfügung steht. Und ich bin mittlerweile im dritten Jahr im Fachschaftsrat für Musikwissenschaft und habe dabei die Jahre immer wieder mitbekommen, wie Studierende durch alle Jahrgänge, durch alle Semester Schwierigkeiten haben beim Verfassen von Arbeiten, was teils darin mündet, dass sie an ihrer eigenen Fähigkeit zweifeln, WissenschaftlerInnen zu sein und tatsächlich in diesem ganzen Prozess auch produktiv mitmachen zu können und ihre Fähigkeiten auch zeigen zu können. Und da scheitert es eben oft an so einer Schwäche, an Schreibschwächen, an individuellen Schreibschwächen. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel gerade an unserer Hochschule, dass jetzt dieses Tool diskutiert wird, was uns tatsächlich dabei helfen kann, diese individuellen Schreibschwächen zu überwinden und da vielleicht Leuten auch ermöglichen kann, die gute WissenschaftlerInnen wären, eben dann auch diese Hürden zu überwinden und dann eben produktiv Arbeiten zu erstellen. Und bei uns wird auch in der Hochschule diskutiert zum Beispiel, ja, die Chancengleichheit, das ist ganz wichtig, denn wenn wir jetzt zum Beispiel zulassen, dass diese Tools benutzt werden können, dann müssen wir auch sicherstellen, dass jeder den gleichen Zugang auch hat zu diesen Tools, auch qualitativ. Also 3.5 versus ChatGPT 4.0 haben ja auch andere Fähigkeiten. Und und ich denke, da irgendwie eine Möglichkeit schaffen zu können, dass jeder davon profitieren kann, ist es wichtig, dass man die Leute aufklärt, was eigentlich möglich ist mit diesen Tools, was nicht möglich ist, was die Grenzen auch sind. Und dann eben als selbstbewusster und auch, sagen wir mal, informierter Wissenschaftler, Wissenschaftlerin damit arbeiten zu können.
Genau. Ja, danke schön, Herr Eck. Ich zitiere an der Stelle mal Nike Wagner. Die hat ja lange in Weimar gewirkt als Musikmanagerin, auch in Bonn. Als Beethovens 10. Sinfonie uraufgeführt wurde, errechnet von KI, hat sie darauf hingewiesen, eben, dass künstlich nicht da gleich künstlerisch ist. Und das ja bei sowas, wenn man solchen Computerprogramme füttert mit allen Kompositionen vor Beethoven und mit Beethoven, nur Konvention bei rauskommen kann. Herr Eck, haben Sie schon mal was Neues entdeckt durch ChatGPT 4.0 zum Beispiel?
Also was ich gemerkt habe, was sehr gut geht, und das ist auch was Neues. Also ich sage immer, das nenne ich das dialogische Verfahren, wo ich quasi, sagen wir mal, mit der KI kommuniziere, meine Ideen auch reflektiere und dazu neuen Ideen komme. Und als, sagen wir mal, mündiger Wissenschaftler, der dann doch schon Erfahrung auch hat im konventionellen Schreiben von Arbeiten, kann ich auch sehr gut beurteilen, was diese KI mir eben auch gibt. Ich kann sie auf, sagen wir mal, Sinnhaftigkeit beurteilen. Ich weiß, wie ich mit den wissenschaftlichen Gütekriterien diesen Output auch bewerte und kann dann eben sagen, okay, das ist jetzt ganz gut so, wie es ist. Das ist jetzt eher weniger gut gewesen, wissenschaftlich betrachtet meine ich jetzt, und kann dann so versuchen, meine eigenen Ideen zu hinterfragen und auch neue Forschungsfragen zu entwickeln und zu erdenken. Und das ist wirklich toll, denn wer hat denn die Möglichkeit, 24 Stunden an einem Tag mit jemandem oder mit einer KI zu kommunizieren, seine Ideen auszutauschen und da im Gespräch zu bleiben? Also diese 1:1 Betreuung in Anführungszeichen, die sehe ich als große Chance, da eben selbst neue Ideen zu entwickeln.
Ah, dann frage ich doch mal nach. Also der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, der hat im vergangenen Jahr in der Berliner Zeitung einmal über die Dummheiten, Ausrutscher von Fehler und schwachsinnigen Kurzschlüsse, die ein Chatbot begeht, nachgedacht und dann über seine ständigen Entschuldigungen auch noch, wenn er etwas falsch macht. Und da sagt er, das sei genau sein Wert, dass es uns ermöglicht, eine falsche Distanz zu ihm, dem Bot, aufrechtzuerhalten und zu behaupten, wenn der Chatbot etwas Dummes sagt, das bin nicht ich, das ist die KI-Maschine. Wie gehen Sie denn damit um, Herr Eck? Also fühlen Sie sich immer noch der überlegen oder dann manchmal auch unterlegen?
Also es ist schon wichtig, dass man immer konzentriert dabei bleibt. Also wenn ich in dieses dialogische Verfahren so eintrete mit der Maschine und da versuche, mir Ideen zu erarbeiten, ist es natürlich immer wichtig, aufmerksam zuzuhören und auch das, was rauskommt, auf Wertigkeit zu überprüfen. Und wenn ich jetzt mir konkret irgendeine Forschungsfrage überlege und da vielleicht auch versuche, irgendwelche Details noch eher stärker herauszuarbeiten, dann ist es immer wichtig, direkt auch zu schauen, was gibt es mir zurück, macht das dann auch Sinn, auf Grundlage des Wissens, das ich über die letzten Jahre eben auch in diesem Fach Musikwissenschaft eben auch gewonnen habe. Und da kann ich es eben auch sehr gut beurteilen. Was ich merke, wo ich zum Beispiel sage, das ist dann schwierig, wenn, sagen wir mal, sehr wertende beziehungsweise Interpretationen von Zusammenhängen quasi, Wertungen von ChatGPT getroffen werden. Also irgendwie Wertungen, historische Ereignisse und sowas. Also da muss man immer beachten, dass dann gewisse Bias auch drin sein kann. Und das ist aber auch nicht das, was ich nutzen würde. Also weil es da auch einfach nicht zuverlässig ist. Mhm.
Was da außerdem stattfindet, Žižek beschreibt das so, obwohl ich genau weiß, dass die Maschine und nicht ich die Arbeit macht, kann ich sie als meine eigene genießen. Und das ist für den Philosophen eine Art perverser Verleugnung. Er spricht von der KI als etwas Unbewusstem ohne Verantwortung. Müssen wir vielleicht nicht alles in die Tiefe jetzt ausloten, aber gilt nicht auch so das Umgekehrte, dass ich meine eigene Arbeit jetzt nicht mehr genießen kann, wertschätzen kann, weil eben auch die Maschine sie machen kann, sogar in Sekundenschnelle?
Aber das ist ja genau.
Ja, nacheinander, gerne. Frau Weber-Wulff.
Das ist aber genau die Fragestellung. Erstmal muss man verstehen, warum wir schreiben. Wir schreiben nicht einfach so aus Übung, sondern wir verschreiben tatsächlich, um anderen Leuten etwas mitzuteilen. Und um beurteilen zu können, was Geschriebenes rauskommt aus der Maschine, braucht man eigentlich bereits die Kompetenz, die man erst erarbeiten will, in diesen dialogischen Verfahren. Also das ist ein Riesenproblem, die wir haben dabei. Und ich stelle einfach auf, dass wenn man so ein System benutzt, dass man es transparent angeben muss, dass man es benutzt hat und vor allem die Verantwortung für jeden einzelnen idiotischen Aussage übernehmen muss und es nicht einfach abgeben kann. Naja, das habe ich aus Versehen aus der ChatGPT übernommen.
Und ist da nicht so schlimm? Wer wollte noch was sagen dazu?
Ich würde gerne noch was ergänzen, wenn ich dürfte.
Na gerne.
Ja, also ich muss da auch wirklich zustimmen. Ich sage immer, bei uns ist auch die Diskussion, kann man eigentlich überprüfen, ob das von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. Jetzt also der vorherige Beitrag hat bereits gesagt, es ist eben nicht möglich, das zuverlässig zu machen, weil es eben keine 1:1 Vergleichbarkeit bietet, sondern ich denke, das ist meine Überzeugung, dass wir durch die, sagen wir mal, Kriterien Wissenschaft oder Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens, die ja schon seit der Generation jetzt schon stehen und die auch wir verinnerlicht haben als WissenschaftlerInnen, dass die eigentlich zum Beispiel ausreichen sollten, um unsere eigene wissenschaftliche Arbeit zu bewerten auf Qualität hin. Und wenn ich, sagen wir mal, eine Hausarbeit schreibe und ich verfasse die jetzt ohne KI, muss ich darauf achten, nicht unabsichtlich zu zitieren, ohne es anzugeben, also ein Plagiat zu erstellen. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann, wenn ich eben eine KI-Hausarbeit sozusagen oder eine Hausarbeit mithilfe von KI erstelle. Also diesen ChatGPT-KI ist ja schon überall anders auch vorhanden. Und da stimme ich eben meiner Vorrednerin zu, wo ich sage, wir müssen jeden Satz uns anschauen. Stehen wir denn dafür ein? Weil letztlich stehen wir dafür auch in unserem Namen dann.
Dankeschön. Sebastian Eck, angerufen als Musikwissenschaftler, haben Sie bei uns aus Weimar in der Sendung über KI in Hochschulprüfungen zwischen Unterstützung und Täuschung. Ich stelle nochmal unsere Gäste vor. Deborah Weber-Wulff, Informatikerin und Plagiatsexpertin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Christian Birnbaum, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, spezialisiert auf Prüfungsrecht. Und Jens Tobor, Projektmanager beim Hochschulforum Digitalisierung am Gemeinnützigen Zentrum für Hochschulentwicklung. Und jetzt können wir alle hören, wie sich eine Universität, die sich als besonders modern und technikaffin sieht, zum Umgang mit KI stellt. Ich habe gestern mit Professor Dr. Henna Gimpel ein Interview führen können. Er ist Leiter des Fachgebiets Digitales Management an der Universität Hohenheim. Und ich habe ihn gefragt, was gilt denn jetzt ganz neu bei der Angabe oder der Vertuschung von KI-Verwendung in Hohenheim?
Ja, da hat sich der Senat unserer Uni Gott sei Dank sehr klar zu geäußert, dass wir erstmal generative KI sehr begrüßen und dass wir uns auch freuen, wenn Studierende das auch in Abschlussarbeiten, in Seminararbeiten einsetzen. Aber was genau da erlaubt ist oder was nicht und wie man das angeben muss, das hängt dann schon auch in den einzelnen Fachgebieten, an den einzelnen Lehrstühlen, je nachdem, was das Ziel der Prüfung ist. Und wenn wir uns das bei mir zum Beispiel anschauen, im Fachgebiet Digitales Management, wie Sie gerade gesagt hatten, dann denke ich mir, es kommt mir nicht so sehr darauf an, wie der Prozess des Schreibens ist, und es kommt mir auch nicht auf sprachliche Feinheiten dabei so sehr an, sondern es kommt mir auf die Inhalte an, dass die Studierenden richtig klare Gedanken fassen und die dann auch in Text kommunizieren können. Und wenn sie dabei generative KI nutzen können, um das besser zu machen, ja, dann sind sie herzlich eingeladen, das zu tun.
Man kann da bei Ihrer Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme an der Uni Hohenheim ja viele Dinge ankreuzen, einfach angeben, ich habe die verwendet, zum Beispiel zur Generierung von Ideen und Konzeption der Arbeit, zur Datensammlung und Analyse, zur Strukturierung des Texts der Arbeit und noch zwei Punkte, Formulierung des Texts der Arbeit und Vorbereitung der Präsentation des Texts. Was ist da jetzt noch Leistung des Prüflings?
Naja, wenn man es mal ganz einfach ausdrücken würde, die richtigen generativen KI-Tools auswählen und die richtig bedienen. Also es gibt heute noch keine Werkzeuge, die das alles auf einmal könnten, die Ihnen die ganze Seminararbeit schreiben oder die ganze Bachelorarbeit schreiben. Und mit den Werkzeugen, die wir da heute haben, eine richtig gute wissenschaftliche Arbeit abgeben, das ist einfach eine tolle Leistung. Das muss man erstmal schaffen. Viele werden, wenn sie diese Tools nutzen, dadurch ehrlich gesagt einfach schlechter, weil sie noch nicht genau wissen, wie das geht und was man da richtig nutzen soll. Und von daher geht es mir natürlich auch darum, den Studierenden zu vermitteln, wie sie das richtig auswählen und einsetzen und das dann aber auch so verantwortungsvoll tun, dass dann auch gute Ergebnisse rauskommen und sie selbst für diese Ergebnisse gerade stehen. Und von daher darf man die in all den Bereichen, die Sie gerade genannt haben, gerne einsetzen. Man muss natürlich sagen, was man gemacht hat. Das ist wie bei allen anderen Hilfsmitteln, die man bei so einer Arbeit nutzt, auch. Da muss man genau erklären, was man gemacht hat. Aber dann ist das eine tolle Leistung, wenn man damit eine sehr schöne Arbeit schreibt.
Wie ist denn das so zum rechtlichen Status? Wie gehen Sie damit um, Herr Gimpel? Das ist bislang ein Empfehlungspapier. Nicht mal eine Richtlinie, geschweige denn eine geänderte Prüfungsordnung, oder?
Ja, genau. Die brauchen wir in meinem Verständnis an der Stelle aber auch gar nicht. Wir haben in all unseren Prüfungsordnungen seit jeher drinstehen, dass man natürlich all seine Quellen offenlegen und all seine Hilfsmittel angeben muss. Und ChatGPT, Perplexity, DeepL, Consensus, was auch immer die Studierenden dann nutzen, das sind ganz einfach Hilfsmittel. Das sind Werkzeuge, die sie einsetzen. Da steht in den Ordnungen schon seit jeher drin, dass man angeben muss, was man verwendet hat, damit die Prüferinnen und Prüfer dann überlegen können, wie sich das auf die Leistungsbewertung auswirkt. Und von daher geben wir mit diesem Formular den Studierenden jetzt nur eine Empfehlung an die Hand, wie sie das genau erklären können, weil eben dieses Hilfsmittel generative KI so neu ist. Aber eigentlich ist das meinem Verständnis nach aus prüfungsrechtlicher Sicht gar nichts Neues, sondern einfach nur ein weiteres Hilfsmittel.
In unserer Sendung geht es ja auch um Täuschungsversuche. Wie sind Sie in Hohenheim davor gefeit jetzt noch?
Ja, Täuschung ist natürlich schon erstmal die Frage, was wir in dem Fall erlauben oder was nicht und wann dann die Täuschung anfängt. Aber wenn man zum Beispiel in diesem Formular Falschangaben macht, wenn man Sachen weglässt, dann ist das ein ganz klarer Täuschungsversuch und dann hat man die Arbeit auch nicht bestanden. Und da hatten wir beispielsweise auch schon Fälle, von denen mir ein Kollege jetzt gerade berichtet hat, der sagt, naja, ich habe mit ein paar Versuchen, mit ein paar Prompts bei ChatGPT einen Text reproduzieren können, der in der Bachelorarbeit stand. Das war nicht als solches deklariert. Ja, das ist dann schon ein Täuschungsversuch, ganz klar. Aber wenn man es angibt und dann jenseits dessen eine wunderbare Arbeit gemacht hat, dann ist das auch erstmal nichts Schlimmes.
Sagt Henna Gimpel, Fachgebietsleiter Digitales Management an der Uni Hohenheim. Christian Birnbaum, was sagt der Jurist dazu?
Ich will das jetzt ja nicht überstürzen und ich finde das komisch. In der Logik dessen, was ich eben gehört habe, würde das bedeuten, wenn ich eine KI beauftragt habe, mir eine perfekte Bachelorarbeit zu schreiben und da kommt eine perfekte Bachelorarbeit bei raus. Und zwar ohne, dass ich einen nennenswerten Beitrag geleistet habe. Und ich schreibe auch drin in mein Verzeichnis, das ist ein Text, der von KI erstellt wurde, dann kriege ich eine sehr gute Note, weil ich es geschafft habe, das Produkt, das die künstliche Intelligenz mir erstellt hat, für gut zu befinden und als meine Arbeit einzureichen. Das ist ja die, so habe ich das jetzt eben verstanden, oder vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, aber darauf läuft es hinaus, meines Erachtens.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Und es ist wirklich ein Problem, weil eigentlich bezeugen wir mit diesem Bachelorgrad, die wir verleihen, dass die Leute tatsächlich dazu in der Lage sind, in ihrem Fach zu recherchieren Sachen durchzuführen und eben darüber schreiben zu können in vollständige Sätze, die auch Sinn machen und mitteilen, was gemacht worden ist.
Ich wäre auch blöd, wenn ich es nicht angeben würde. Wenn das der einzige Fehler ist, den ich machen kann, ja klar. Dieser Text ist von ChatGPT. Mit freundlichen Grüßen. Bitte, ich hätte gerne eine sehr gute Note.
Ja.
Herr Tobor. Wenn alles von KI geschrieben ist, ist es dann ein Vollplagiat für Sie oder ist es dann nur ein besonders kompetenter Prüfling, der da am Werk gewesen ist?
Also ich würde erstmal in Frage stellen, ob denn die Hausarbeit, wenn die Fragestellung und die Problemstellung eine gewisse Komplexität vorweist, überhaupt auch durch die Kombination verschiedener KI-Tools jetzt perfekt zu der perfekten Lösung führen würde. Ich würde also nicht sagen, dass das wissenschaftliche Arbeiten, das wissenschaftliche Schreiben als Kompetenz jetzt per se ist, nur weil die Vermutung naheliegt, dass KI-Tools die substituieren können. Nein, wenn die Problemstellung spezifisch gewählt ist, so spezifisch, dass die generative KI hier nur halluzinieren kann, weil es eben nicht auf dieses generelle Wissen zoomt, wo die KI vielleicht gut performt, weil diese Daten halt eben oft im Datenmaterial, diese Informationen oft im Datenmaterial vorhanden sind. Ja, aber wenn ich dann doch sage, ich habe hier mit einem spezifischen Problemstellung zu tun, die eine individuelle Bearbeitung und vielleicht auch sogar empirische Erhebung verlangt, dann ist das einfach auch gar nicht möglich, mit generativen KI-Tools hier eine 1A Arbeit zu schreiben.
Was ist denn eigentlich?
Dann ist es eben eine 3+ Arbeit, aber sie ist nicht von mir.
Gut, dann würde ich immer noch sagen, dass dann immer noch die Eigenleistung sich eben so ein bisschen verschiebt auf die Anwendungskompetenz mit der KI, was aber nicht heißt, dass da nicht auch andere Kompetenz mit reinspielen, wie wir eben auch schon gehört haben, kritische Reflexion des Outputs gegenüber, also inwiefern habe ich gecheckt mit den Fachkompetenzen, die ich bereits schon erworben habe, ob dieser Output weiter verwendbar ist und wie er an andere Inhalte anknüpfen muss und kann. Also ich denke, da gibt es eine Verschiebung einfach auch.
Wie ist denn das mit dem ersten Teil der Hausarbeit oder wegen mir auch Examensarbeit, fasse den Stand der Forschung erstmal zusammen. Ist das jetzt mehr oder weniger obsolet?
Nein, auf gar keinen Fall. Weil das ist ja genau das Problem. Leute denken immer, ach, Stand der Forschung, das übernehme ich von irgendwo anders, wird schon stimmen. Und so oft übernimmt man Sachen von anderen Leuten, die eben nicht stimmen, weil sie selber nicht nachgeguckt haben. Das heißt, der Stand der Forschung soll ja darstellen, was man selber rezipiert hat, was man zusammengetragen hat und wo man dann genau gesehen hat, okay, das steht da nicht, wie alle anderen Leute sagen. Und diese andere Arbeit, die jetzt neu dazugekommen ist, das unterstützt meine These vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Das ist mitnichten überflüssig.
Eingeschaltet. Herr Birnbaum, genau. Ich wollte einen neuen Hörer begrüßen, aber machen Sie Ihre Anmerkung dann noch gerne.
Okay, ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn die künstliche Intelligenz Mist fabriziert hat und ich dieses dann einreiche, dass ich mir dann diesen Mist zurechnen lassen muss, das, glaube ich, ist nicht das Hauptproblem. Das Problem ist, dass gar nicht mehr erkennbar ist. Also ich fühle mich gerade befreit von der Notwendigkeit, überhaupt eine eigene Leistung zu erbringen, beziehungsweise die zu erbringende Leistung hat sich verändert. Meine Leistung ist nicht mehr eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu erstellen, sondern meine Leistung ist, zu erkennen, was die künstliche Intelligenz richtig und was sie nicht richtig gemacht hat. Das kann man so machen, nur dann muss man eben die Prüfungsanforderungen ändern. Das ist dann nicht mehr die Prüfungsanforderung, die unten in meiner Prüfungsordnung steht.
Genau. Also doch, Richtung Prüfungsordnung wird die Reise gehen. Jonas Diefenbach hat uns angerufen. Wir freuen uns auf Ihren Input. Hallo, Herr Diefenbach.
Ja, guten Tag. Ich hatte gedacht, ich frage einfach mal ChatGPT nach einer guten Frage. Und dabei kam raus folgende Frage, die ich eigentlich auch ganz gut finde. Inwiefern sollten zukünftige Prüfungsformate stärker auf die Förderung kreativen Denkens, praktischer Fähigkeiten und kollaborativer Kompetenzen setzen, um Studierende besser auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten?
Ja, das ist aber nicht genau die Fragestellung, die gestellt ist. Das sind also wichtige Sachen, die tatsächlich gelernt werden sollten. Aber das sind sozusagen Nebensächlichkeiten. Man soll ja auch das Fach lernen und verstehen, wie man im Fach tatsächlich agiert, wie man recherchiert, wo die wichtigen Sachen sind und da eben eine Fragestellung bearbeiten und zusammenfassen können. Dass man kollaborativ arbeiten kann, das lernt man anders durch Projektarbeit und andere Arten, aber nicht in der Abschlussarbeit.
Dennoch die Beweislast bei der ganzen Fragestellung, bei wem liegt die denn jetzt? Und ist das unumkehrbar, die Definition, die Sie jetzt geben können? Herr Birnbaum zum Beispiel.
Also, Herr Hubert, nochmal, die Frage ist, wer muss was beweisen?
Hab ja, natürlich, ja genau.
Also okay. Wenn die Hochschule kommt und sagt, es ist eine Täuschung, muss die Hochschule beweisen, dass es eine Täuschung war. Das ist allerdings jetzt nicht so ein Beweis, wie man den aus dem Strafrecht kennt, in dubio pro reo, und es darf kein vernünftiger Rechtszweifel bestehen, und wenn irgendeine andere Variante auch richtig sein könnte, dann ist auf Unschuld zu erkennen. Nein, wenn die äußeren Umstände dafür sprechen, dass es eine Täuschung ist, dann dreht sich die Beweislast um und wandert ins Lager des Studierenden. Das kennen wir aus der Plagiatsdiskussion. Wenn gewisse Textstellen übereinstimmen, dann ist damit der Anscheinsbeweis erbracht, dass abgeschrieben wurde, wenn es eine gewisse Quantität hat, und dann muss wiederum der Kandidat nachweisen, dass er nicht getäuscht hat. Das ist schwierig. Solche Fälle gibt es auch, aber das ist dann schwierig, ja.
Was ist eigentlich, wenn man selbst redigiert und finalisiert und sich von der KI nur im Entstehungsprozess hat helfen lassen? Ist das so in diesen Skalen wie Hohenheim, das hat auch, dass man das auch ankreuzen kann, damit man da ein Bild kriegt, so wie viel Potenzial und wie viel KI-Nutzung da drin ist? Aber da ist auch eigentlich auch Täuschungsabsicht auch möglich nach wie vor.
Boah, klar, es kann in solche...
Das sind so.
Erstmal Frau Weber-Wolf und dann Herr
Sommer. Ja klar, also es kann immer getäuscht werden. Das muss man einfach feststellen. Aber es ist ja die Fragestellung, wollen die Studierende täuschen oder wollen sie gerne die Leistung erbringen? Und was sollen sie tatsächlich lernen bei uns? Und wie ist die Beziehung auch zum Dozenten? Ich meine, wenn da 20 Leute beim Dozenten Abschlussarbeit schreiben, die kriegen vielleicht dreimal im Semester ein Gespräch mit dem Dozierenden. Da kann man verstehen, dass sie diese Lust haben, sich mit ChatGPT zu beschäftigen, weil da kriegen sie Aufmerksamkeit. Aber ich finde es gut, wenn wir als Dozierenden klarstellen, was wir erwarten, und das mit dem Studierenden diskutieren. Und dann, aber wir können ja nie feststellen, wir können einfach nie feststellen, haben Sie diese Grenze überschritten oder nicht. Das wird nicht möglich sein.
Herr Birnbaum?
Ja, ich weiß es nicht, wo die Grenze ist. Ich meine, wir bewegen uns da wirklich teilweise in Graubereichen. Es gibt ja das Thema des sogenannten Strukturplagiats. Ich übernehme eben nicht einen Text, sondern ich übernehme eine Gliederung oder wesentliche strukturelle Ideen einer wissenschaftlichen Arbeit. Das ist erstmal wissenschaftlich nicht ungewollt, dass man sich mit anderen Quellen beschäftigt. Wo da das Abschreiben anfängt und aufhört, das finde ich ziemlich schwierig zu sagen.
Die Hörerin Carol Diehl hat uns geschrieben, generative Software kann viele Aufgaben für einen übernehmen und vereinfachen. Der Punkt ist, dass wir darauf achten sollten, welche Aufgaben von solchen Tools übernommen werden und wie man die davon betroffenen Kompetenzen erhalten kann. Ob durch die Vermeidung der Tools oder anderer Methoden. Also muss ich es wollen, KI zu gebrauchen? Das ist ja wahrscheinlich so die Gretchenfrage. Haben Sie irgendwie auch so den Überblick, vielleicht auch Sie, Herr Tober, was so Schulungen im Umgang mit KI angeht an Hochschulen?
Ja, wir haben uns jetzt zuletzt mal so ein bisschen die Informations-Homepages der Hochschulen mal angeguckt und auch die KI-Leitlinien, die da gerade entstehen sind, um eben diese wichtige Orientierungsleistung zu erbringen, diese niedrigschwellige Orientierungsleistung über Grenzen, Möglichkeiten, Risiken und Chancen eben. Und hier wird dann auch verlinkt, sobald denn eben auch schon ein internes Schulungsangebot, Weiterbildungsangebot in diesem Bereich vorhanden ist. Und was erfreulich ist, ist, dass wenn das eben auch verschiedene Zielgruppen, nicht nur die Lehrenden vielleicht erreicht, sondern eben auch die Studierenden mit bestimmten Prompting-Laboren, wo also die Anwendungskompetenzen im Sinne von, wie nutze ich die KI, also welche Befehle gebe ich an die KI, wie schaffe ich es, oder vielleicht gehen wir auch nochmal zurück auf die Zielgruppe der Lehrenden, wie schaffe ich es auch hier mir für die Lehrveranstaltung, wir gucken jetzt immer sehr stark eben aufs Prüfen, aber was heißt das eigentlich für die Lehrveranstaltung, wie kann mir ChatGPT hier helfen, die Lehrveranstaltung zu strukturieren oder neue Elemente mit einzubringen, eben eine Karikatur zu erstellen zu meinem Thema und das diskutieren zu lassen. Und da entsteht jetzt gerade viel an Hochschulen. Es gibt auch externe Weiterbildungsangebote, beispielsweise vom KI Campus, Und da muss aber noch viel mehr passieren natürlich. Und es muss generell auch erstmal darüber viel mehr gesprochen werden. Ja, wir brauchen Transparenz und Kennzeichnung und den Austausch über, was heißt das denn jetzt? In allen Szenarien, in denen letztlich die akademische Integrität gewahrt werden könnte, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, sollten dieses Thema auch Einsatz finden dürfen. Und das ist so ein bisschen auch die Schablone, wie viele KI-Leitlinien auch tatsächlich und glücklicherweise formuliert werden.
Aber da muss ich jetzt nochmal einspringen, sich eine Karikatur erstellen zu lassen. Da fängt ja eine richtige Grauzone an. Und das ist so, dass die Trainierung von diesen Bots, sowohl die Bilderzeugungsbots als auch die Texterzeugungsbots, haben Material benutzt, die eigentlich unter Urheberrecht stehen. Und deswegen habe ich das Gefahr, dass tatsächlich Urheberrechtsverletzungen entstehen, dadurch, dass sich diesen Materialien benutzen. Und wir vergessen die ganze Zeit auch die ökologische Auswirkung von diesem System. Wie viel Strom, wie viel Menschen haben damit gearbeitet, wie viel Ressourcen sind verschwendet worden bei der Trainierung und Neutrainierung von diesen Systemen. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ist es nicht halt alles umsonst und ich kann das benutzen, sondern wir mussten lernen, auch vernünftig damit umzugehen.
Frau Weber-Wulff, Chatbots sind Papageien, oft haben Sie ja gesagt. Wenn Sie auch sagen, Sie sind immer noch komplett ironiefrei.
Das weiß ich nicht, weil ich sie nicht alle kenne.
Eine anonyme Hörerin schreibt, ich promoviere in den Lebenswissenschaften. Also jetzt kommt so ein bisschen der Skrupel, ne? Der sich jetzt kreist. Also ich promoviere in den Lebenswissenschaften und bin dabei, mein mehrjähriges Forschungsprojekt zu einer Monographie zusammenzufassen. Mein Betreuer hat mich bestärkt darin, ChatGPT ausführlich zur Formulierung zu nutzen. Das kommt mir fahrlässig vor. Schlussendlich bin ich für meine Arbeit verantwortlich. Und bin mir jetzt unsicher, wie ich diese Unterstützung zu kennzeichnen habe und habe gleichzeitig Bedenken, versehentlich zu plagiieren.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde das ein bisschen komisch, weil gerade wenn in der Promotion zeigt man, dass man selbstständig forschen kann und selbstständig schreiben kann. Also ob man das benutzt, um Rechtschreibung zu korrigieren oder ein bisschen zu polieren, fände ich nicht so schlimm. Aber wenn es tatsächlich um die inhaltliche Formulierung geht, da wäre es natürlich wichtig, die Links mit aufzunehmen, die jetzt neuerdings man bekommt, wo die Frage gegeben ist und auch die Antworten, die vom ChatGPT gekommen sind, so dass es überprüfbar ist, wo man das denn tatsächlich herkommt. Aber eigentlich, wenn ich Wissenschaftlerin bin, ich bin stolz drauf, was ich geschrieben habe und das will ich nicht von irgendeinem Bot machen lassen.
Und trotz Taschenrechner wird ja auch immer noch Mathe geprüft, eben bloß anders als früher. Wir werden sehen, was sich Prüfungsordnungen den Verlockungen der KI anpassen werden.
Das war. Darf ich einen Satz sagen zu der
Schlusswort? Ja, wir haben noch eine Minute.
Lebenswissenschaft. Ja, okay. Wenn diese Frau mich anrufen in meinem Büro und fragen würde, würde ich ihr sagen, sie soll davon bloß die Finger lassen.
Das ist ein Schlusswort, haben wir verstanden.
Okay.
Das war Campus und Karriere über die Chancen und Gefahren beim Einsatz von KI bei Prüfungsleistungen an Hochschulen. Danke für Ihre Teilnahme. Besonders danke ich Frau Professor Dr. Deborah Weber-Wulff, Informatikerin und Plagiatsexpertin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Professor Dr. Christian Birnbaum, Rechtsanwalt Siegburg, spezialisiert auf Prüfungsrecht. Er vertritt Prüflinge und Hochschulen. Und Jens Tobor, Projektmanager am Zentrum für Hochschulentwicklung für das Hochschulforum Digitalisierung beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Sowie Professor Dr. Henna Gimpel, Leiter des Fachgebiets Digitales Management an der Uni Hohenheim. Hier am Mikrofon war Henning Hübert.